Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 261, Johannes 16, 23 bis 33.
Alle Bitten erfüllt in seinem Namen. Was bedeutet das? Haben Sie Gott schon einmal um etwas gebeten? Wenn ja, hat er Ihnen Ihre Bitte erfüllt? Und wie haben Sie sich Gott dabei vorgestellt? Waren Sie davon überzeugt, dass er Ihre Bitte erfüllen wird? Ja, das mit dem Beten und Bitten ist schon so eine eigene Sache. Aber nicht jeder weiß, dass Jesus mehrfach glasklar versprochen hat, dass alle Bitten in seinem Namen erfüllt werden. Kann das wahr sein? Oder ist das ein sprachlicher Trick? In dem Sinne, dass in seinem Namen halt so unbestimmt ist, dass wenn jemand das nicht richtig in seinem Namen macht, das sowieso nicht funktioniert? Schauen wir mal. Wir lesen heute aus dem Johannesevangelium im 16. Kapitel ab Vers 23. Da heißt es: Und an jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er's euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. An jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Sprechen zu ihm seine Jünger: Siehe, nun redest du frei heraus und nicht in einem Bild. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst dessen nicht, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen: Jetzt glaubt ihr? Siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet. Ein jeder in das Seine und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ja, diese Stelle, die gehört zu den Abschiedsreden von Jesus im Johannesevangelium. Es ist der letzte Abschnitt der Abschiedsreden. Die gehen von Kapitel 14 bis Kapitel 16. Und ab Kapitel 17, da spricht Jesus ein Gebet. Man nennt das so das sogenannte hohe priesterliche Gebet. Und interessant ist bei diesen Abschiedsreden, der Beginn. Kapitel 14 fängt an: Euer Herz erschrecke nicht. Und jetzt am Ende des Kapitel 16 heißt: Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ja, diese Abschiedsrede, das ist etwas, was zur Vorbereitung dient. Jesus liebt seine Jünger so, dass er sie vorbereiten möchte auf das, was jetzt auf sie warten wird. Und insbesondere natürlich auf das, was auf ihn warten wird. In Kapitel 14 zum Beispiel, da verheißt er ihnen den Heiligen Geist, dass der kommen wird. Und zwar als Tröster. Ja, und dann verheißt er ihnen auch seinen Frieden. Also nicht einfach Frieden, sondern seinen Frieden. In Kapitel 15, da geht es ihm darum, sie aufzufordern, mit ihm verbunden zu bleiben. Er macht das in dem Gleichnis vom Weinstock, dass nur diejenigen, die mit ihm verbunden bleiben, wirklich Frucht tragen können, weil ohne ihn nichts wirklich möglich ist. Und er fordert sie dann auch auf, in der Liebe zu bleiben, und zwar auch dann, wenn sie mit dem Hass der Welt konfrontiert werden. Ja, und im Kapitel 16, da spricht er davon, dass er jetzt weggehen wird und dass er dann wiederkommen wird nach einer Zeit. Und er bereitet sie darauf vor, dass es eine Zeit der Schmerzen sein wird. Aber dass dann danach eine beständige Freude möglich sein wird. Und er kleidet das in das Bild der gebärenden Frau, die ja durch ihre Geburt erst einmal ziemlich viele Schmerzen haben wird, um dann danach wirklich eine beständige Freude zu haben. Ja, und dann sind wir jetzt hier bei unserem Text. Fängt an mit einer Verheißung. Am Tag des Wiedersehens wird es für die Jünger keine Fragen mehr geben. Alles wird glasklar sein. Der Sinn und das Ziel von dem, was Jesus eigentlich immer wollte, warum er gekommen ist und wie er gehandelt hat, wird dann in ihnen ganz klar sein. Auch wenn es jetzt, auch das, was jetzt auf sie wartet, irgendwie für sie so unklar ist, dass sie es gar nicht nur verstehen können werden, sondern dass sie da verzweifelt sein werden. Und er sagt ihnen eigentlich so etwas wie ein dankbares Staunen voraus. Denn wenn ich nichts mehr frage, dann ist das wie eine Art von andächtigem Schweigen, wenn ich etwas zutiefst verstanden habe. Und dann macht er eine Verheißung. Eigentlich macht er diese Verheißung nochmal und nochmal und nochmal. Er leitet sie wie häufig bei ganz wichtigen Dingen ganz feierlich ein. Luther übersetzt das mit wahrlich, wahrlich. Eigentlich sagt er Amen, Amen. Denn das heißt wahrlich, ja, das ist so etwas wie eine ganz tiefe Bestätigung. Und er spricht dann davon, um was ihr den Vater bitten werdet, wird er euch geben. Und da steht auch in meinem Namen. Grammatikalisch ist aber nicht eindeutig, ob das nun darauf gemünzt ist, wenn ihr meinen Vater in meinem Namen etwas bitten werdet oder ob das grammatikalisch eigentlich zugerechnet werden muss, dann wird Gott in meinem Namen euch das geben. Das Zweite ist auch möglich. Es ist sogar in der Art des Satzbaus ein wenig wahrscheinlicher. Aber beides stimmt. Ja, interessant ist, dass in den Abschiedsreden diese Aussage mehrfach wiederholt wird. Und zwar immer in meinem Namen. Aber jedes Mal ist das ein bisschen anders formuliert. Im Kapitel 14, Vers 13 heißt das: Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Und dann kurz danach, Kapitel 14, Vers 14, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Und auch im Kapitel 14, Vers 8, spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt mir. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Und dann in Johannes 15, Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Ja, also es kommt immer wieder. Und jetzt kehren wir mal hier zu unserem Text wieder zurück. Da sagt Jesus, bisher habt ihr noch nicht gebeten. Also in meinem Namen. War ja auch überflüssig. Warum? Er war ja dauernd bei ihnen. Warum sollen sie dann in seinem Namen Gott um etwas bitten? Aber dann sagt er ganz neu, bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Vollkommen. Ja, plero, das heißt eigentlich vollständig, vollendet, erfüllt. Eine Freude, die so vollkommen ist, dass sie ohne einen Rest an Mangel oder Not einen Menschen ganz und gar erfüllt. Das ist kein Spaß, das ist kein Rausch, das ist keine Ekstase. Das ist Freude. Freude, die so einen Ewigkeitscharakter in sich trägt. Es ist eine Freude als Ergebnis des Beschenktwerdens, und zwar genau in dem, wonach wir uns aus unserer Tiefe heraus sehnen. Und dann, im Zusammenhang damit, sagt er, dann, also an jenem kommenden Tag oder an jener Stunde, werde ich nicht mehr in Bildern reden, sondern frei vom Vater verkündigen. Bilder? Ja, das Problem ist, höhere Wahrheiten, also auch geistliche Wahrheiten selber, die lassen sich in menschlicher Sprache nur sehr schwer wiedergeben. Man muss Bilder verwenden, weil die menschliche Sprache, das sind Dinge, die sind nicht besonders hoch angesiedelt. Das sind praktische, äußere Dinge, Beziehungen, Verhältnisse und so. Und damit man auch geistige Wahrheiten damit ausdrücken kann, da muss man das als Bild verwenden, das darauf verweist, was eigentlich damit gemeint ist. Und das sind die Worte, die Jesus dann verwendet hat dafür. Ja, für jeden verständlich. Da geht es um Licht und da geht es um Leben und da geht es um den Weg und da geht es ums Wasser und Brot. Und dann spricht er noch von der Tür, die er ist. Und der spricht natürlich auch immer vom Vater und vom Sohn. Ja, er nimmt immer Bilder, aber sie bedeuten etwas. Und wenn man das jetzt erklärt, dann ist diese Erklärung auch wieder bildhaft. Denn man kann für eine Erklärung nichts anderes sagen als Worte aus der menschlichen Sprache. Aber jetzt verheißt er ja etwas Neues, nämlich, dass diese Worte in ihrer Tiefe verstanden werden. Wann werden sie denn in ihrer Tiefe verstanden? Ja, wenn die Menschen das innere Verständnis dieser Worte durch den Heiligen Geist haben, also nach dem Pfingstereignis, wenn sie in der Lage sind, diese Worte in ihrer innersten Bedeutung zu verstehen, dann sprechen diese Worte direkt und glasklar zu ihnen. Tja, gehen wir mal wieder zurück zum Text. Wenn Jesus sagt, an jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. Also heißt das jetzt erst, ist das Beten in seinem Namen eigentlich möglich? Ja, wieso? Jesus betont nämlich hier etwas ganz Besonderes. Er sagt, ich werde nicht für euch bitten. Also, er wird keine Zwischenposition einnehmen. Er wird keine Fürbitte halten. Und wenn Jesus keine Fürbitte hält, sondern ihnen sagt, ihr werdet direkt und unmittelbar mit Gott kommunizieren in eurer Bitte, dann ist es doch klar, dass es so etwas wie Fürbitte gar nicht gibt. Und wenn noch nicht mal Jesus bereit ist, als Zwischenposition Fürbitte zu leisten, dann werden es Heilige oder Maria oder wer auch immer erst recht nicht machen können. Das ist doch klar. Es geht hier immer um den direkten Weg zu Gott. Ja, und Jesus gibt auch an, warum dieser Weg direkt jetzt möglich ist. Er sagt also, Gott liebt euch. Und zwar weswegen? Weil ihr mich liebt und weil ihr glaubt, dass ich von ihm ausgegangen bin. Eine nicht so leicht verständliche Kausalität. Von ihm ausgegangen. Ex erchoma, das heißt hinausgehen, ausfahren, hervorkommen. Eigentlich ist das immer noch ein bisschen eine verdeckte Sprache, eine bildhafte Sprache, weil, wie soll man das verstehen, dass er von Gott ausgegangen ist? Es ist eine Sprache, ich würde sagen, es ist eine Gnadensprache, weil wenn Jesus das in einer glasklaren, direkten Sprache sagen würde, wäre das für die Jünger damals und interessanterweise auch heute noch für viele, ist das eine erschreckende Tatsache. Denn eigentlich sagt er, der Vater liebt euch, weil ihr mich liebt und ich der Vater euch gegenüber bin. Ich bin niemals ein Mittler zwischen euch und dem Vater, sondern ich bin mit dem Vater identisch. Ich bin das Gesicht Gottes. Ich bin aus der Gottheit heraus als Mensch auf die Erde gekommen und ich werde als Mensch zur Gottheit zurückkehren. Und dann werde ich menschlich für immer für euch da sein. Gott wird von nun ab für euch immer ein menschliches Gesicht, nämlich mein Gesicht haben. Das ist das, was er damit sagt. Aber er sagt es indirekt, weil das in seiner Krassheit erschreckend wäre für die Jünger, die eben von dem jüdischen Glauben total durchdrungen sind, dass Gott nie Mensch sein kann. Aber Jesus sagt eigentlich, ihr werdet niemals einen anderen Vater brauchen als mich. Wir erinnern uns, was er schon mal gesagt hat, schon am Anfang der Abschiedsreden. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und außerdem hat er deutlich gesagt, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Vielleicht können wir uns jetzt diesem in seinem Namen bitten, ein bisschen besser nähern. Es ist jedenfalls klar, dass eins nicht gemeint ist, nämlich dieses so ein magisches Geplapper, dass man dadurch, wenn man irgendwie Gott um etwas bittet und man formuliert das im Namen deines Sohnes Jesu Christi oder so etwas, dass das irgendwie eine magische Verstärkerfunktion hätte. Das ist Aberglaube. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Was ist denn der Name von Jesus, der Name Gottes im Innersten? Das ist pure Liebe. Name ist die Bezeichnung von dem, was jemand eigentlich ist. Wenn wir also in seinem Namen beten, dann heißt das nichts anderes, als dass wir in innigster Liebesverbundenheit beten. Dass wir so mit ihm verbunden sind, dass das ein Gespräch ist wie Arm in Arm, wie zwischen Brüdern. Gott ist tatsächlich in Jesus bereit, mit den Kindern Gottes wie mit Geschwistern umzugehen. Vertrauensvoll, innig, unendlich nah. Er ist damit Vater und Bruder zugleich. Ja, das sind Bildworte. Vater als die Quelle allen Lebens und Bruder als derjenige, der sich auf Augenhöhe uns ganz nah zuwendet. Ja, wenn Jesus sowas sagt, dann sind die Jünger natürlich ergriffen, intensiv ergriffen. Ja, und sie glauben auch, dass sie das jetzt verstehen. Jesus weiß alles, ja. Ja, und deswegen, weil er alles weiß, kommt er direkt von Gott. Und damit meinen sie, dass sie jetzt den Zustand schon erreicht hätten, dass sie alles verstanden haben. Jetzt muss Jesus sie ein bisschen aufklären. muss ihren Irrtum ein bisschen deutlich machen. Denn ihr Glaube ist bisher immer noch ziemlich äußerlich. Er hat noch keine Festigkeit von innen. Ist auch klar. Weil das, was man Heiliger Geist nennt, also das, was Jesus eigentlich erst schicken kann, wenn er zurückgekehrt ist, das war in ihnen ja noch nicht wirksam. Also sie sind noch gar nicht in der Lage, den Bedrohungen und der Angst, die von dem ausgeht, was sie noch erwartet, wirklich standzuhalten. Also, was macht er? Er stellt eine kritisch-freundliche Frage. Jetzt glaubt ihr, dass ihr glaubt? Und dann sagt er ihnen, was sie erwarten wird. Ihr werdet zerstreut werden. Das ist das Bild des geschlagenen Hirten, wo die Schafe fliehen, wenn der Wolf kommt. Jeder von euch wird in das Seine fliehen. In das Seine, Idios, das heißt eigentlich das Eigene, wo er zu sich alleine, wo er sich praktisch in sein Eigenes verkriecht, in sein Gewohntes. Und sie werden Jesus alleine lassen. Aber von sich sagt er zugleich, ich werde nicht alleine sein. Und das ist auch klar, warum. Weil er vom Vater durchdrungen und getragen wird. Und das steht nicht im Widerspruch, wie es manchmal konstruiert ist, zu den Worten, mein Gott, warum hast du mich verlassen, was er am Kreuz ja auch ausgerufen hat. Denn das ist der Anfang eines Psalms, nämlich Psalm 22, in dem alles das, was ihm widerfährt, direkt und unmittelbar ausformuliert wurde. Da steht zum Beispiel drin, sie durchgraben meine Hände und Füße. Ja. Oder sie werfen das Los um mein Gewand. Aber lesen Sie mal den Schluss von diesem Psalm 22. Das ist ein absoluter Lobpreis. Er wird mich nicht alleine lassen. Ja. Und zum Schluss fasst er noch einmal alles zusammen in dieser Trostrede. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Das ist kein billiger Trost. Das ist nämlich nicht so ein Frieden, wie die Welt es gibt. Denn in Johannes 14, 27 hat er ja schon gesagt, Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Frieden in ihm. Das ist der Ausdruck absoluter Geborgenheit in seiner Liebe. Von ihm und seiner Liebe umfangen zu sein, das ist dasjenige, was dann diesen Frieden möglich macht. Und das ist kein äußerer Frieden, der so in der Welt möglich ist, dass er irgendwie so eine Art von Waffenruhe, aber immer noch so etwas, was so im Hintergrund grummelt, sondern es ist ein innerer Friede im Herzen. Das ist das, was die meisten Menschen doch gar nicht haben, wenn sie Angst haben vor dem, was sie erwartet. Dieser innere Friede ist so wichtig. Also inniger kann er das doch gar nicht sagen. Inniger geht das gar nicht. Das ist eine unendlich tiefe Verbundenheit, die er damit ausdrückt. Und dann kommt sein letzter Satz. In der Welt habt ihr Angst. Ja, das ist jetzt die Übersetzung von Luther. Thlipsis, das ist eigentlich Drangsal, Bedrängnis, Trübsal. Und das ist äußerlich. In der Welt habt ihr Drangsal und Bedrängnis. Und zwar auch dann, wenn vollendete Freude da ist und wenn der Frieden in ihm auch da ist, bleibt die Welt grundsätzlich bedrängend. Äußerlich und natürlich auch innerlich. Aber seine Zusicherung ist das Entscheidende. Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Überwunden. Nikao, das heißt besiegt, überwunden. Sein Sieg über die Welt ist das Entscheidende. Das ist das, was es uns möglich macht, ebenfalls über die Welt mit ihm und durch ihn mitzusiegen. Aber dieser Sieg ist nicht so ein Kampf mit Macht und Gewalt, wo man letztendlich irgendetwas niederringt. Sein Sieg ist völlig gewaltfrei. Er wirkt in unserem Innersten. Und er überwindet die Welt allein durch Liebe. Das ist sein Machtmittel. Ganz verborgen in der Tiefe. Und gerade auch in der vermeintlichen, von der Welt her betrachteten Schwachheit. Jesus hat ganz deutlich zu Pilatus gesagt: Mein Reich ist nicht von dieser Welt, aber es ist in dieser Welt, nämlich so, wie er es seinen Jüngern gesagt hat. Sein Reich ist für jeden Menschen nahe herbeigekommen, also auch für sie.